Seit etwa 25 Jahren hat sich das Leben der Menschen in der sogenannten zivilisierten Welt grundsätzlich geändert. Sie kommunizieren über E-Mail und über die sozialen Medien. Sie bezahlen mit PayPal. Sie kaufen bei Amazon und bei eBay ein. Die meisten können von ihrem Handy überhaupt gar nicht mehr lassen. Manche sind so vertieft, dass sie mit dem Laternenpfahl kollidieren. Über all diese Fragen der digitalen Revolution spreche ich heute mit Nicolas Riedel von Manova Magazin.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Nicolas Riedel von Manova Magazin, zu unserem heutigen Gespräch über die digitale Revolution. Nico, du hattest in einem Aufsatz geschrieben, den du für Gegendruck Nummer 5 geschrieben hattest. Und Gegendruck steht ja, dieses Heft Nummer 5 steht unter dem Titel den Zukunft, Fragezeichen, Machen, Ausrufungszeichen. Da hattest du den Aufsatz geschrieben, den digitalen Schweinehund besiegen. Und hat es den Begriff geprägt, domestizierte Individualität. Was bedeutet das für dich, domestizierte Individualität?
Also, domestizierte Individualität meint eine Form von Scheinindividualität, die deswegen eine Scheinindividualität ist, weil sie in einem abgeriegelten Bereich ihren Ausdruck findet. Und aber der Bereich außerhalb dessen, die Rahmung, kann nicht beeinflusst werden. Das klingt jetzt erstmal unfassbar abstrakt, deswegen möchte ich das gleich mal konkret machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt Instagram hast, Uli, aber du kennst sicherlich die Benutzeroberfläche, oben das Profilbild, unten die Kacheln und innerhalb dieser Kacheln der Profilbilder haben die Instagram-Nutzer oder die Benutzten eine Spielwiese, in der sie suggeriert bekommen, maximal individuell zu sein, aber in der Summe sind es dann am Ende doch nur Instagram-Profile und damit wieder alle gleich. Es gibt ein sehr treffendes Zitat des Rappers Prince P, der das mal so schön ausformuliert hat. Alle sind so individuell, dass sie wieder alle gleich sind in diesem Duell. Das heißt im Klartext, es ist die Illusion von Individualität, die aber am Ende dann doch wieder eine Gleichmachung, eine Uniformierung ist, während ja echte, nicht domestizierte Individualität sich nicht visuell ablichten lässt. Das ist eine Charakterfrage, eine Frage der Wesenheit, der persönlichen Weiterentwicklung. Das ist aber nicht durch noch so extravagante Instagram-Beiträge sichtbar. Deswegen spreche ich in diesem Zusammenhang mit der Plattformökonomie von domestizierter Individualität.
Und gleichzeitig bezeichnest du die ja auch als die Benutzten. Sie werden benutzt und vernutzt und du hast geschrieben über die Umformatierung des Menschen zu einem Datenbündel unter den Rahmenbedingungen des staatlich verrechtlichten Zwangs. Das heißt also, alles das, was ja hier abgeht und was wir erleben im Rahmen dieser Digitalisierung, ist ja ohne diesen staatlichen Zwang bis hin zum staatlichen Terror eigentlich kaum durchführbar. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, erstmal zum Begriff des Benutzten. In fast allen Fällen gilt, wenn irgendetwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Denn während der Nutzung der verschiedenen Angebote, die Plattformökonomie anbietet, hinterlässt du ja Verhaltensdaten. Shoshana Zuboff spricht vom sogenannten Verhaltensüberschuss. Und diese Nutzerverhaltensdaten sind das Gold der heutigen Zeit. Damit können mindestens mal große Profite generiert werden. Allerdings können diese Daten auch dahingehend verwendet werden, dass sie gegen dich eingesetzt werden, dass du genatscht wirst, in eine gewisse Richtung gelenkt wirst, ohne dass du das selber merkst. Deswegen ist das alles auch kostenlos, aber nicht, weil gütige Gönner dahinter stehen, sondern weil deine Nutzung dieser Plattformen ist für die Plattformökonomie Gold wert. Und zu dem anderen Punkt,
Der staatlichen Verrechtlichung, ja?
Genau, richtig, darauf wollte ich hinaus. Ich denke, viele haben ja schon mal einen Blick in den Koalitionsvertrag geworfen und was darin verankert ist, da unter anderem die Verpflichtung zur elektronischen Patientenakte, kurz EPA, und eben auch die Einführung eines verpflichtenden digitalen Bürgerkontos, verknüpft mit einer sogenannten digitalen ID, der eID. Und das führt natürlich letztlich dazu, wenn das wirklich kommen sollte, was nicht kommen darf, dass wir wirklich auf ein Bündel aus Zahlen und Daten reduziert werden, was natürlich auch mit der Würde des Menschen nicht vereinbar ist, weil jeder Mensch ist mehr als eine Zusammenstellung oder Akkumulation von Zahlen und Daten. Es erinnert ja auch so ein bisschen an die Registrierung von Nutzvieh. Man kennt das ja, die haben in den Ohren hier so eine Marke. Ja, genau, so eine Marke, richtig, genau. Und dieser Vergleich drängt sich ja eigentlich unmittelbar auf. Und insofern ist das wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sache. Ich würde sogar so weit gehen, davon zu sprechen, dass das der Sargnagel der Freiheit wäre, wenn das dann auch noch in Kombination mit der Bargeldabschaffung geschehen würde.
Ja, aber diese Staatsmaschine, die greift ja eigentlich auch noch ein. Das heißt, du hast auf der einen Seite jetzt hier gerade gesprochen von dieser Plattformökonomie und wie sie unsere Daten abgreifen. Und das sieht man ja auch immer wunderbar. Wenn man mal irgendetwas gekauft hat im Netz, dann kriegst du den gleichen Scheiß gleich wieder 20 Mal neu angeboten. Das ist wahrscheinlich diese eine Nummer, die du ansprichst. Der Staat greift aber natürlich auch noch von der anderen Seite an. Und wenn wir dann uns anschauen, was im Rahmen der Bundesbahn so abgeht, da wollen die ja auch hin, dass du mit Bargeld gar nicht mehr bezahlen kannst. Also das ist jedenfalls ihr Ziel, oder?
Absolut, das verfolge ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich habe dazu im November 2023 einen Artikel verfasst, einen ausführlichen über die Bargeldabschaffung, und habe dort eine Theorie aufgestellt, die sich bedauerlicherweise immer weiter bewahrheitet. Wir haben ja seit 2023 das sogenannte Deutschland-Ticket. Du zahlst quasi einen Pauschalbetrag und bekommst dafür ein Ticket, mit dem du alles außer den Fernverkehr pauschal nutzen kannst. Es geht ja schon mal damit los, dass es dir sehr erschwert wird, dieses Ticket analog zu erwerben. Beim 9-Euro-Ticket von 2022 war es ja noch so, man konnte sich das am Ticketautomaten mit Bargeld ziehen. Jetzt wird dir das als Ticket auf deiner App angeboten. Du kannst dir natürlich auch eine Karte holen, aber ich habe es in meinem Fall gemerkt, ich musste sehr, sehr lange anstehen. Das heißt wirklich, wenn du die analoge Form wählst, dann bist du gezwungen, sehr, sehr große Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen.
Also du wirst bestraft. Im Grunde genommen wirst du bestraft.
Du wirst bestraft, und es geht ja noch weiter. Du kannst nicht einfach ich habe ja so eine Karte, ich habe es jetzt gerade nicht hier, oder doch. Du kannst jetzt nämlich nicht einfach hergehen und sagen, ich zeige jetzt einfach meine Karte her, und dann weiß der Schaffner Bescheid, okay, das ist meine Karte, sondern hier ist ja so ein QR-Code drauf, und jedes Mal nimmt es der Schaffner, hält es hin und scannt den QR-Code. Ich mache das ja teilweise sogar so, dass ich das in Kombination mit meinem Personalausweis hinhalte, damit er sieht, hey, das ist meine. Aber das reicht meistens den Schaffnern nicht. Die scannen das jedes Mal ein und wissen dann auch jedes Mal, wo ich mich befinde. Und es gibt keine technische Erklärung dafür, warum man das nicht einfach als ganz normales Papierticket anbietet, so wie das beim 9-Euro-Ticket ebenfalls der Fall war. Aber jetzt einmal zurück zu meiner Theorie. Meine Theorie war nämlich, dass jetzt das Deutschland-Ticket angeboten wird und die Menschen daran gewöhnt werden, dass der Betrag automatisch vom Konto abgebucht wird, was bedeutet, du musst eigentlich in der Regel gar kein Ticket mehr ziehen. Was jetzt im Schatten dessen passiert, ist, dass immer mehr Automaten der Funktion beraubt werden, Barzahlungen zu tätigen. Ganz Vorreiter war in diesem Falle Hamburg. Der ÖPNV in Hamburg hat nach und nach die Barzahlungsmöglichkeiten im ÖPNV zurückgenommen oder abgeschafft. Und wir haben es jetzt auch schon gehört von unserer neuen BlackRock-Regierung, dass das Deutschland-Ticket auf der Abschussliste steht. Und was ich kommen sehe, ist, dass in naher Zukunft das Deutschland-Ticket wieder gecancelt wird. Und wenn wir die Fahrgäste uns da wieder in der Situation befinden, in der Lage wiederfinden, dass wir unsere Tickets wieder ziehen müssen, dann finden wir nur noch Automaten vor, die kein Bargeld mehr nehmen. Das heißt, jede Strecke, die wir fahren, wird getrackt, weil wir sie natürlich dann elektronisch bezahlen müssen. Also das anonyme Reisen wird sehr, sehr schwer gemacht. Jetzt, wenn ich das noch ergänzen darf, auch dass die Bahncard, also die Rabattkarte, die dir ICE-Fahrten doch erheblich vergünstigt, selbst die wurde jetzt digitalisiert. Da gibt es auch noch Schlupflöcher. Man kann sich im Bahncenter kann man sich das noch ausdrucken lassen als Ersatzdokument. Aber ich gebe dir natürlich recht, die Richtung, wo es hingeht, ist ganz klar Richtung Bargeldabschaffung. Das ist so das übergeordnete Ziel, das auf jeden DB-Zug draufsteht.
Ja, du hast ja auch diesen Begriff gerade eben geprägt, Schlupfloch, nicht? Das sind so die letzten Schlupflöcher, die dem Bürger übrig bleiben, um dieser Datenkrake und dieser Staatskrake zu entkommen. Und diese Schlupflöcher werden sie nach und nach und schleichend stopfen. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Und wenn man auch in vielen Städten unterwegs ist mit dem Fahrzeug, mit dem Auto und dort in die Parkhäuser hinein will, da haben sie auch die Bargeldautomaten abgeschafft oder werden systematisch abgeschafft und dann wird direkt von deinem Konto abgebucht. Das heißt, wenn die dann einen Verbund schaffen, und davon gehe ich ja einfach mal aus, dann werden diese ganzen Daten alle zusammengeführt. Wenn Nico also von Hamburg nach München mit der Bahn fährt und leiht sich da ein Auto und fährt dann da ins Parkhaus, dann ist also dein Weg schon mal nachzeichenbar, nicht? So sieht das doch aus, oder?
Ganz richtig. Du hast im Grunde genommen keine Möglichkeit mehr, dich anonym von A nach B zu bewegen, weil alles, was du machst, du hast es jetzt super aufgezählt, Bahn fahren, Auto ausleihen, ins Parkhaus fahren, dann holst du dir noch irgendwas zu essen in irgendeinem hippen Café mit Skandinavien-Feeling, wo du nicht mehr mit Bargeld bezahlen kannst. Alles von der Bahnreise bis zu deinem Croissant ist dann in ja den Fängen von der Datenkrake von Big Data.
Ja. Nico, diese gigantische Datenkrake, die sich ja eben zusammensetzt aus diesen großen Konzernen auf der einen Seite und dem Staatsapparat auf der anderen Seite, siehst du da überhaupt noch irgendwelche Möglichkeiten in naher, vielleicht auch ferner Zukunft, dass wir uns dem etwas entziehen, auch wenn wir uns dem nicht mehr total entziehen können? Wie ist da deine Einschätzung?
Ich gebe dir natürlich recht, dass diese großen Big-Tech-Konzerne schon sehr, sehr umfassend sind und ja auch im Verbund mit dem Staat, mit den Staaten weltweit zusammenarbeiten, und die Schlupflöcher werden durchaus immer kleiner. Es ist aber doch bemerkenswert, dass diese Schlupflöcher, die ja nach wie vor existieren, kaum genutzt werden. Zur Flächendeckung noch ein ganz kurzer Begriff, noch eine kurze Anmerkung. Gerade bei den Smartphones ist es ja wirklich sehr eindeutig. Es gibt ja ganz konkrete Zahlen jetzt für Deutschland. Mehr als 99% der Smartphone-Nutzer nutzen ein Smartphone, das entweder Google oder iOS auf dem Betriebssystem drauf hat. Und dabei gibt es aber sehr, sehr viele Anbieter. Ich habe zum Beispiel auch ein Freiheitshandy. Es gibt verschiedene, wie gesagt, ganz verschiedene Anbieter. Also es gibt ja Alternativen, aber sie werden nicht genutzt. Und auch auf einer viel kleineren Ebene stelle ich häufig fest, dass sich Menschen zum Beispiel mit ihrer Google-Mail-Adresse bei systemkritischen oder regierungskritischen Newslettern eintragen, ihre systemkritischen Bücher bei Amazon bestellen. Dabei wäre es ja so einfach, auf Alternativen, die es ja gibt, umzusteigen, aber es wird vielleicht wahrscheinlich aus Bequemlichkeit nicht gemacht. Also ich würde sagen, es gibt diese Schlupflöcher, und sie müssten einfach genutzt werden.
Ja, gut, Nico. Ja, könntest du denn vielleicht noch etwas ausführen zu den Suchmaschinen, denn die Suchmaschinen spielen ja eine gigantische Rolle heute auch im Hinblick auf das, was du überhaupt auffinden kannst. Sie spielen damit direkt oder indirekt eine sehr große Rolle in Bezug auf Zensur und Propaganda. Dann gibt es die Möglichkeiten, auch abzugreifen, unsere Daten über E-Mails, über Messenger-Dienste. Wo lauern da die Gefahren aus deiner Sicht?
Ich gehe erstmal auf die Suchmaschinen ein. Du hast das Problem schon gut angerissen. Die Ergebnisse der Suchmaschinen, und das ist jetzt egal, ob du Google, Yahoo, Bing, Ecosia, DuckDuckGo verwendest. Das Problem ist immer das gleiche. Die Suchergebnisse sind sowohl qualitativ als auch quantitativ eingeschränkt. Erstmal zur quantitativen Ebene. Egal, was du suchst, in aller Regel gibt es dazu Millionen Suchergebnisse. Die einschlägig bekannten Suchmaschinen liefern dir aber nur eine ganz, 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 ganz kleine Bandbreite von vielleicht paar hundert, vielleicht manchmal auch gnädigerweise paar tausend Suchergebnisse, während die einfach 99,9% unterschlagen wird. Das ist mal die quantitative Ebene. Dann gibt es noch die qualitative Ebene, die sieht so aus, oder das Problem stellt sich auf dieser Ebene so dar, dass du eigentlich nur das findest, was du finden sollst. Gerade wenn es um heikle Themen geht, dann bekommst du eigentlich sofort auf den ersten Seiten ausschließlich Ergebnisse der Gatekeeper des Herrschaftsnarratives, namentlich die Faktenchecker, die nicht alle, aber doch ein großer Teil vom Poynter Institute finanziert werden, also zentral von der Globaloligarchie finanziell bezuschusst werden. Und das führt natürlich dazu, dass es sehr, sehr schwierig wird, den leitmedial gezimmerten Korridor zu verlassen. Das bedeutet, du brauchst Suchmaschinen, die über diesen Horizont hinausgehen. Was ich zum Beispiel persönlich nutze, ist Presearch, pre.search. Das ist eine Suchmaschine, mit der du mitunter auch mal Ergebnisse findest, die abseits des vorgefertigten Korridors sind. Was auch noch ein tolles Feature ist bei Presearch, du kannst die Ergebnisse miteinander vergleichen. Was würde mir Google anzeigen? Was würde mir DuckDuckGo anzeigen? Und genau, noch so als kleine Nebenbemerkung, du kannst während du suchst, auch so kleine Tokens, also so eine Art Kryptowährungen sammeln. Reicht natürlich nur für die Kaffeekasse. Man wird nicht reich dadurch, aber das nochmal so als kurze Randbemerkung. Und wenn du eben Suchmaschinen wie Presearch verwendest, vielleicht auch noch im Verbund mit einem VPN, dann hast du wirklich auch gute Chancen, auch mal auf Ergebnisse zu stoßen, die abseits des Google-Horizontes liegen. Dann hattest du jetzt noch Messenger angesprochen?
Eine Sekunde noch, Nico. Also ja. Zu diesen Suchmaschinen. Gibt es denn eine Suchmaschine, die mir Ergebnisse liefert, die klar neben dem herrschenden Narrativ liegen?
Finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr viele ausprobiert. Mein persönlicher Favorit ist, wie gesagt, Presearch. Und selbst dort fällt das Ergebnis leider häufig so aus, wie wenn ich Google oder DuckDuckGo verwenden würde. Wie gesagt, bei Presearch ist einfach nur die Chance, oder es besteht da noch eine Restchance, dass ich dort noch auf anders geartete Ergebnisse stoße. Aber selbst dort ist das Ergebnis schon sehr gefiltert. Also es geht hier wirklich um, naja, sage ich mal, Schadensbegrenzung ist der falsche Begriff, aber um, das ist noch ein Rest von Potenzialität von dessen, was ich finden kann.
Also kann man eigentlich sagen, 90% von dem, was du eigentlich suchst oder was wir suchen, findest du über die Suchmaschinen gar nicht.
Das leider nicht mehr. Also diese Wild-West-Zeiten des Internets aus den 90er Jahren, in denen man wirklich in ganz unbekannte Gefilde vordringen konnte, die sind leider wirklich vorbei. Du hast halt wirklich eine massive Zentralisierung dessen, was du finden kannst, was du nutzen kannst. Ich meine, früher war das Internet wirklich, du gehst ins World Wide Web, und mittlerweile hat sich das ja auf die Nutzung ganz weniger Plattformen reduziert, und das betrifft eben auch die Suchmaschinen. Das ist leider ein sehr bedauerlicher Zustand, den wir jetzt erstmal so als solchen anerkennen müssen und natürlich darauf hinwirken, dass sich das irgendwann auch bessert, dass es Alternativen gibt, dass Alternativen entwickelt werden und ja, eine auf diesem Gebiet eine wirklich lohnenswerte Vielfalt wieder möglich ist.
Ja. Dann wolltest du noch was sagen zu E-Mails und Messenger-Diensten?
Ja, sehr gerne. Ich denke mal, die meisten nutzen WhatsApp und WhatsApp gehört zu Meta. Ich denke, da muss ich jetzt das nicht weiter ausführen, dass das datenschutztechnisch desaströs ist. Zum anderen, gerade in Zeiten der Corona-Operation ist ja Telegram sehr beliebt geworden, gerade in der Opposition gegen die Corona-Maßnahmen. Da muss man natürlich auch anmerken, dass der vielfache Glaube, Telegram wäre eine wirklich sichere Alternative, das ist leider illusionär und spätestens, wir erinnern uns an den letzten Sommer, als im August der Telegram-Gründer Pavel Durov in Paris verhaftet wurde und nur unter der Auflage rauskam, Telegram für die Behörden zu öffnen, denen ein Hintertürchen offen zu halten. Spätestens dann sollte eigentlich klar sein, dass Telegram keine sichere Alternative ist. Hier haben wir zum Glück doch eine größere Auswahl oder es gibt eine Auswahl an wirklich sicheren Messengern. Da wäre zum einen Element zu nennen, zum anderen das Schweizer Threema. Das ist sogar so sicher, dass selbst die Schweizer Behörden damit arbeiten. Und genau, das wäre jetzt mal mein Punkt zu den Messengern. Dann noch kurz zu Mail-Anbietern. Ich hatte ja vorhin schon darüber lamentiert, dass sehr, sehr viele Menschen doch immer noch ihren Google-Mail, ihre Gmail-Adresse oder ihre Yahoo-Mail oder was auch immer GMX verwenden, die datenschutztechnisch definitiv problematisch sind. Dabei gibt es auch hier wirklich sehr gute Alternativen. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Das eine wäre posteo.de. Da darf man sich von dem Greenwashing, von der Greenwashing-Aufmache nicht abschrecken lassen, denn an und für sich ist das wirklich ein sehr guter Anbieter. Das mache ich vor allem auch daran fest, dass die Nutzungsgebühr, die 1 € pro Monat beträgt, die kann tatsächlich in bar entrichtet werden. Man steckt einfach einen Geldschein, also man gibt die Order auf, steckt den entsprechenden Geldschein in einen Kuvert und schreibt noch den Verwendungszweck drauf und schickt das an Posteo und dann hat man seine Kontoführungsgebühr bezahlt. Und ich hatte jetzt vorhin auch schon das Schweizer Threema angesprochen. Da gibt es auch einen weiteren guten Anbieter aus der Schweiz, ProtonMail. Warum ProtonMail für mich als sicherer Mail-Anbieter sehr glaubwürdig ist, das mache ich vor allem daran fest, dass sich der Firmenchef Andy Yen massiv gegen die Vorhaben der Schweizer Regierung stark macht, Regulierungen zu erlassen, die Proton dazu zwingen würden, Daten an die Schweizer Behörden rauszurücken. Das ist wirklich ein Unternehmen, dem es mit dem Datenschutz wirklich ernst ist und die sich dann auch politisch auch in die Nesseln setzen. Und insofern vor diesem Hintergrund würde ich dann doch sagen, okay, das sind wirklich welche, die das ernst meinen. Und wie gesagt, den Mail-Anbieter wechseln, das ist ja wirklich eine Sache, die ist ja super schnell geschehen. Deswegen fehlt es mir da echt so am Verständnis, warum sich Menschen, die sich selber als systemkritisch verstehen, nach wie vor sich ein Gmail, GMX oder Yahoo Mail-Account Konto leisten, weil die Alternativen sind wirklich tiefhängende Früchte, die einfach nur gepflückt werden müssen.
Ja, sehr interessant. Dann vielleicht noch einige Worte von dir zu YouTube. YouTube hat ja eine besonders unrühmliche Rolle gespielt im Rahmen dieser Corona-Operation. Da haben die ja Millionen von Filmen und Videos rausgenommen, rausgelöscht. Alles, was irgendwie nach Kritik an den Maßnahmen roch, wurde wegzensiert. Und bitte sag doch noch etwas zu akzeptablen Alternativen. Denn viele Menschen haben einfach nur YouTube auf dem Schirm, ne?
Das ist richtig. YouTube ist nach wie vor im Videosegment der unangefochtene Platzhirsch. Und er hat auch eine sehr, wie soll ich sagen, narkotisierende Wirkung insofern, als dass die Menschen nur sehr schwer davon wegkommen. Also ich merke es halt einfach, wenn ich von einem und demselben Video die Klickzahlen vergleiche auf alternativen Plattformen. Und da komme ich eben jetzt mal auf, ja, sag ich mal, den Platzhirsch der Alternativen zu sprechen. Das wäre Odyssee. Odyssee ist eine dezentrale und auf Blockchain-Basis funktionierende Videoplattform, die sich vor YouTube auch nicht sonderlich groß verstecken muss. Natürlich, es gibt einige Funktionen, die hat YouTube und die hat Odyssee nicht. Die vermisse ich auch bei Odyssee. Das wäre so, zum Beispiel die Transkriptfunktion. Die finde ich sehr, sehr hilfreich, um mit einer einfachen Begriffssuche gewisse Stellen im Video wieder zu finden. Das hat Odyssee nicht, noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber Odyssee ist wirklich zensurresistent. Es ist eine starke Plattform, technisch stark, sie ist leistungsstark, sie hat eine sehr gute, sehr eingängige und selbsterklärende Benutzeroberfläche und hat auch einen sehr freiheitlichen Spirit. Es geht, da wird Freedom of Speech wirklich groß geschrieben. Und ich weiß natürlich um diese Wirkung von YouTube, diese anziehende Wirkung, von der man sich nur sehr, sehr schwer lösen kann. Da gibt es dann insofern auch eine Lösung, dass man zumindest auf dem Smartphone YouTube ohne YouTube nutzen kann. Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber tatsächlich möglich mit einer App. Die gibt es weder im Google Store noch im Apple Store, aber im sogenannten Aurora Store. Und diese App heißt New Pipe, also wie die neue Röhre. Und diese App spiegelt YouTube. Du kannst quasi YouTube nutzen, aber ohne Werbung, ohne Tracking, ohne Login und, was ich fast das Beste finde, du kannst Videos im Hintergrund laufen lassen. Also du kannst, das geht ja bei der YouTube-App nicht, es sei denn, du hast einen kostenpflichtigen Account. Das bedeutet im Klartext, du kannst gerade längere Videobeiträge, ich denke gerade, für Menschen aus, sage ich mal, unserer Szene ist das doch ein sehr, sehr hilfreiches Feature, damit man eben nicht die ganze Zeit vor dem Handy sich befindet, sondern eben das, was man hören möchte, einfach wie einen Podcast im Hintergrund laufen lassen kann. Ja? Also es ist durchaus möglich, sowohl abseits von YouTube Alternativen zu nutzen oder eben YouTube zu nutzen ohne YouTube. Also auch hier gibt es eine große Bandbreite an Alternativen.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Insgesamt leben wir ja hier in einer Zeit der total Durchdigitalisierung. Das haben wir ja auch schon zum Teil angesprochen. Und es bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf Deutschland und die EU, sondern ist eigentlich ein weltweiter Trend, den wir hier haben. Also der Trend zur Totalkontrolle der Menschheit. Und haben wir noch eine Chance aus deiner Sicht, dieser Totalkontrolle noch Sand ins Getriebe zu schmeißen? Wie siehst du das? Oder ist das auf lange Sicht eine Illusion?
Ja, ich blicke manchmal auch sehr pessimistisch in die Zukunft auf diesem Felde, denn die Einstellung, ich habe ja nichts zu verbergen, die hat sich leider sehr, sehr, sehr tief in die Herzen und Hirne vieler Menschen eingenistet, was ich sehr, sehr bedauerlich finde, was ich aber wiederum auch verstehen kann, weil man natürlich die unmittelbaren Konsequenzen des Überwachtwerdens ja nicht sofort bemerkt, gerade dann nicht, wenn sich das überwachen lassen, wenn das mit gewissen Annehmlichkeiten auch noch belohnt wird. Also insofern denke ich, liegt die Verantwortung doch sehr beim Individuum. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht die große Widerstandsbewegung, die sich beispielsweise gegen die digitale Identität formiert. Sowas bräuchten wir eigentlich, also einen vergleichbaren Widerstand, den es damals im Frühjahr 2022 gegen die Mod-mRNA-Spritzpflicht gegeben hat, mit dezentralen Spaziergängen. Sowas bräuchten wir eigentlich wieder, aber ich sehe es tatsächlich nicht kommen. Deswegen denke ich, dass es im Verantwortungsbereich eines jeden Einzelnen ist, für sich Vorkehrungen zu treffen. Und da ist halt wirklich der wichtigste Punkt, möglichst wenig Daten zurückzulassen. Das heißt, wirklich bestmöglich versuchen, gerade von den großen Big Tech Konzernen wegzukommen, gerade von MAGA wegzukommen. MAGA bedeutet hier nicht Make America Great Again, sondern Microsoft, Amazon, Google und Apple. Ja, das ist, und es gibt diese Alternativen, wie ich jetzt auch schon an anderer Stelle ausgeführt habe. Und ich denke, vor allem ein sehr entscheidender Knackpunkt ist vor allem die Handynutzung. Ja, weil unser Handy tragen wir permanent miteinander rum. Und ich habe ja vorhin schon ausgeführt, dass mehr als 99% aller Smartphone-Nutzer in Deutschland nutzen entweder ein Smartphone mit Google oder mit iOS. Und das heißt, alle sind auch trackbar. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in den Niederlanden ist. Hier in Deutschland haben wir immer wiederkehrend den sogenannten Warntag. Das heißt, jeder Bürger...
Machen die hier auch.
Ach, machen die bei euch auch? Ja. Dann kennst du das ja. Dann weißt du ja, man bekommt, ob man möchte oder nicht, eine Warnmeldung. Du bekommst ja, ob du möchtest oder nicht, als Smartphone-Nutzer eine Meldung auf dein Smartphone. Achtung, wir haben jetzt hier einen Warntag, bitte konsultieren Sie die Seiten der Behörden. Und man muss sich ja nur mal überlegen, welches Missbrauchspotenzial darin steckt. Man kann ja diese Meldung ja auch damit versehen, Achtung, der Russe greift an, begeben Sie sich jetzt zum Einberufungszentrum. Oder Achtung, die neue Megacron-Variante ist ausgebrochen, suchen Sie augenblicklich das nächste Impfzentrum auf. Ja, und wenn eben 99% ein Smartphone nutzen mit Google oder iOS, dann ja, bist du ja wirklich kollektiv kontrollierbar. Du kannst ja mit einem Knopfdruck kannst du eine Massenhysterie auslösen.
Absolut.
Und deswegen, das mit dem Warntag war jetzt nur ein Beispiel, ja. Die Bandbreite an Missbrauchsmöglichkeiten ist hier gigantisch.
Nico, darf ich noch etwas dazu sagen? Hier in den Niederlanden ist das seit Jahren hier so. Einmal im Monat lassen die dann die Luftschutzsirenen heulen, damit die Menschen hier schon mal auf den großen Krieg vorbereitet werden, zumindest schon mal rein mental, ja? Soweit waren sie in Deutschland, glaube ich, noch nicht einmal. Aber die Niederlande sind immer so ein kleines Scheiß-Testland für alles Mögliche, für Waren aller Art, für politischen Missbrauch aller Art und so weiter. Und dann schauen die mal, wie weit sie kommen, diese Prädatoren. Da kommen wir gleich noch zu deinem Begriff der Prädatorenkaste, um dann weitere Maßnahmen europaweit auszurollen. Also das gehört dazu. Das ist ein ganzes Ensemble an Maßnahmen, ja.
Absolut, also das mit den Sirenen, das stelle ich auch schon seit geraumer Zeit fest. Ich lebe tatsächlich in München in sag ich mal, einem Sirenenloch. Hier wurden tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Sirenen wieder abgebaut. Ab Nürnberg beginnt es dann langsam wieder, dass es Sirenen gibt. Aber noch haben wir hier tatsächlich ganz im Süden von Bayern noch keine Sirenen. Aber ich denke, auch das wird wieder kommen, weil natürlich das hat natürlich eine psychologische Wirkung, dass du dich schon mal dran gewöhnst, dass die Geräusche wiederkommen.
Du musst doch kriegstauglich gemacht werden in deiner Birne, ist doch ganz logisch.
Genau, und natürlich die älteren Herrschaften sollen natürlich an die schreckliche Zeit von früher nochmal erinnert werden. Ich meine, man muss sich ja mal ausmalen, was das gerade mit Menschen macht, die Zeit damals noch erlebt haben im Luftschutzbunker. Also das ist schon wirklich eine äußerst perfide Sache.
Ja. Nico, du hast ja in deinem Aufsatz auch diese lethargische Jammerhaltung angesprochen, die viele Menschen an den Tag legen, hast damit aufgeräumt, das fand ich großartig. Und wenn ich einen Satz zitieren darf, die Prädatorenkaste, das heißt die Herrschaftskaste, bezieht ihre Macht aus eben dieser devoten Geisteshaltung der Unterdrückten. Das heißt also, alle diejenigen, die also völlig hemmungslos ihre privatesten Daten einspeisen und jeden Scheiß draußen kommentieren, die sind natürlich wunderbar dann auch zu kontrollieren. Das ist alles herrlich abzugreifen. Insoweit ist es alles das, was du gesagt hast, ja ein ganz wichtiger Ansporn und Anstoß, dass viele Menschen aus diesen Sofa-Modus mal verlassen, ja?
Ja, absolut. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass 16 Jahre Angela alternativlos Merkel mentale Spuren in der Bevölkerung hinterlassen haben, insofern als dass sich sehr viele Menschen als machtloser empfinden, als sie dann doch tatsächlich sind. Du hast jetzt auch den Begriff Sofa verwendet. Das ist ja der Gag bei der Sache. Manche Sachen kannst du ja sogar vom Sofa aus machen. Ja? Also ich komme immer wieder auf das mit dem Mail-Provider. Das kannst du zum Beispiel vom Sofa aus machen. Ich bin jetzt natürlich niemand, der irgendwie Leute dazu motivieren möchte, auf dem Sofa zu bleiben. Aber ich sage es nur, also selbst in der Komfortzone, selbst dort gibt es ja schon Handlungsmöglichkeiten. Und ich denke, was man sich auch immer bewusst machen muss, es geht nicht darum, jetzt gleich von heute auf morgen den einen großen Riesenschritt zu machen. Wir haben ja eine ASAP, Everything on Demand-Mentalität, dass alles immer sofort vollzogen werden muss. Aber das halte ich für falsch. Ich denke, es sind die vielen kleinen Schritte, die man am besten tagtäglich macht. Und nach einem gewissen Zeitraum wirst du feststellen, dass du eine große Strecke zurückgelegt hast und dass das Jammertal dann doch schon ein paar Kilometer hinter dir liegt. Und gerade in dem Zeitraum, in dem man beispielsweise irgendwie einen weiteren Klagekommentar ablässt, dass doch alles so schlimm wäre, dass man nichts machen könne und die da oben sind so mächtig, in der Zeit kann man eine von diesen ganz vielen kleinen Schritten aus diesem großen, aus dieser großen Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten umsetzen. Es ist eigentlich eine Sache des Willens, der Motivation.
Und aktiv werden.
Ja, aktiv werden. Weil wie gesagt, es glaube ich, das Problem ist eigentlich nur, dass die Alternativen kaum bekannt sind. Ja? Und sicherlich auch mag es eine Sache der Motivation sein. Und ich meine, ich verstehe natürlich Menschen, die jetzt gerade 3 Jobs erledigen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, dass man da am Ende des Tages nicht mehr diese Energie hat. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Menschen, die ja doch eigentlich die zeitlichen Kapazitäten hätten, doch energetisch die Kapazitäten hätten, Sachen zu ändern, dass dann aber doch die Verlockung der Komfortzone oder eben auch des Sofas dann doch sehr, sehr groß ist. Ja, es muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich selber entscheiden, was er oder sie machen möchte. Aber was eigentlich halt nicht durchgehen kann als Ausrede, ist die Behauptung, man könne ja nichts machen. Weil machen kann man eine Menge. Es ist halt eine Frage, ob man die Energie und die Zeit hat und auch den Willen, das durchzusetzen.
Nico, das war ein ganz ausgezeichnetes Schlusswort von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, vor allen Dingen für deine Anregungen. Und diejenigen, die aus der Komfortzone rausgehen wollen, haben von dir jetzt hier eine ganze Reihe an Aufträgen mitbekommen. Ganz herzlich nochmal für dieses Gespräch, Nico.
Ich danke dir, Uli.
Liebe Freunde, ganz herzlichen Dank nochmal an Nicolas Riedel für dieses Gespräch. Aufzeichnungen dieser Art finden Sie im Mainstream mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Deshalb bitte ich Sie ganz herzlich, Apolut mit Ihrem Beitrag zu unterstützen, damit weitere Produktionen dieser Art möglich werden. Ganz herzlichen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.